Manche Folgen sind nicht nur für den Zuhörer etwas Besonderes, sondern auch für den Host. Denn heute habe ich einen Mensch bei mir im Podcast, den ich schon seit Kindestagen am Fernsehbildschirm verfolge. Ich rede von einer deutschen Fußballlegende. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Fußball. Ausgegebenem Anlass, morgen ist DFB-Pokalfinale in Berlin erleben. Heute zu Gast, the one and only Mario Basler. One for the money, two for the show. Hier spricht André Moll mit dem You Try Me Podcast. Friday's Friday, wie jeden Freitag, haben wir heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, der, als ich noch klein war und ich vor dem Fernseher saß, mein Jugendheld war. Die Rede ist von einer deutschen Fußballlegende, Mario Basler. Mario, grüß dich.
Hallo.
Mario, es ist mir eine wirklich besondere Ehre, heute hier zu sein. Ich bin heute in Osnabrück, bin eben mit dem Zug hierher gefahren, aus Süddeutschland, bin hier angekommen, ins Taxi gestiegen, hab mit dem Kollegen vom Taxi gesprochen, hab gesagt, kann ich mit der Karte bezahlen? Sagt er, nein, wir waren aber schon fast da, und habe ich Mario angerufen und hab gesagt, Mario, ich brauch Bargeld. Da ist Mario rausgekommen, hat dem Kerl ein paar Scheine in die Hand gedrückt. Jetzt bin ich hier und wir können starten. Und zwar am besten mit der Kennenlernrunde. Mario, wir kennen uns persönlich noch gar nicht. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir spielen jetzt Ping-Pong, lernen uns kennen mit ein paar Kennenlernfragen. Mario, welche ist deine Lieblingsgetränkemarke?
Ach ja, ist unterschiedlich. Also ich trinke sehr gerne ein Bierchen, ich trinke aber auch sehr gerne Wodka Lemon. Und wenn ich dann von beidem zu viel getrunken habe, trinke ich auch gerne mal ein Wasser.
Okay, und Lieblingsbiermarke?
Ja, die gibt's eigentlich nicht, ne? Hier in Osnabrück gibt's sehr oft ein Veltins. Mhm. Zum Beispiel das Veltins-Bier ist ganz lecker. Oder ein Becks-Bier kann man auch trinken. Erdinger Weißbier ist auch sehr lecker. Gibt schon unterschiedliche, also mir schmeckt eigentlich alles.
Okay, super.
So, André, da du ja mich gefragt hast, was trinkst du denn am allerliebsten? Ich sehe, du hast einen Tee vor dir stehen, aber
also ist wohl nicht krank, oder? Also ich bin nicht krank. Bei der Podcastaufnahme trinke ich sehr gerne Tee. Ich glaube, jetzt hat mir die Lebensgefährtin, die Doris, einen Pfefferminztee serviert. Der ist auch sehr, sehr lecker. Ich trinke für mein Leben gerne Coca-Cola, muss ich zugeben. Ich weiß, die ist nicht allzu gesund. Aber ich trinke auch gern Korea. Das ist Cola mit Rotwein, das ist noch schlimmer. Also das sind meine beiden Lieblingsgetränke.
Cola mit Rotwein.
Korea heißt es bei uns, ja? Cola mit Rotwein.
Herzlichen Glückwunsch.
Mario, wer war dein härtester Trainer?
Ach, mein härtester Trainer? Habe ich eigentlich gar keine gehabt. Ich habe eigentlich nur sehr, sehr gute Trainer gehabt, die mich haben machen lassen. Von daher gibt es jetzt ja keinen Trainer, wo ich jetzt sagen würde, der war besonders hart.
Okay.
Hast du irgendwann mal Fußball gespielt oder was ist deine Sportart, die du am liebsten machst?
Also gut, ich komme ursprünglich aus Göppingen bei Stuttgart.
Handball, glaube ich.
Da spielt man Handball.
Frisch auf Göppingen?
Frisch auf Göppingen, ja, wunderbar. Genau. Ja, ich war tatsächlich rechts außen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, aber nur hobbymäßig, weitaus nicht so professionell wie du.
Na Gott.
Okay, ohne Fußball wäre die Welt?
Ohne Fußball wäre die Welt, ich glaube, anders. Fußball ist die Sportart Nummer 1. Sieht man ja Woche für Woche, wie viele fußballbegeisterte Menschen ins Fußballstadion gehen. Im Gegensatz zu Handball vielleicht, Basketball. Klar sind die Hallen dann teilweise auch voll, aber natürlich in einem kleineren Rahmen. Fußball ist natürlich für mich als ehemaliger Fußballer natürlich auch mein Leben gewesen und es wird auch mein Leben sein bis zum Schluss. Was wäre für dich, André, wenn es nur schönes Wetter wäre?
Also ich glaube, das wäre kurzfristig erstmal gut, wahrscheinlich mittel- und langfristig, aber wahrscheinlich irgendwann mal langweilig, schätze ich.
Also Deutschland ist schon dann ganz gut. Ne? Wir haben Schnee, wir haben sehr, sehr viel Regen, haben sehr, sehr wenig warmes Wetter.
Absolut.
Und dann passt es ja für dich.
Absolut. Letzte Frage von mir. Bei welchem Fußballverein hattest du deine schönste Zeit?
Vom Grunde her habe ich in jedem Verein, wo ich gespielt hatte, eine schöne Zeit. Natürlich ist immer die besondere Anfangszeit in Kaiserslautern, die wo ich begonnen habe mit meiner Karriere und auch beendet habe. Natürlich was ganz, ganz Besonderes, auch vor allem, weil ich Pfälzer bin. Aber ich muss natürlich sagen, der Sprung dann aus der zweiten Liga in die Bundesliga nach Bremen, wo ich auch dann nach einem halben Jahr Nationalspieler geworden bin, das war schon was ganz Besonderes. Und dann natürlich, muss man sagen, wenn du dann nach Bayern wechseln darfst, davon träumen natürlich auch ganz, ganz viele. Und der Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. So, André, ich weiß gar nicht, was ich dich jetzt noch fragen soll mit der letzten Frage, aber ich würde mal dich fragen wollen, bist du verheiratet, hast du Kinder? Weil ich kenne dich ja gar nicht.
Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, den Max, der ist mittlerweile 3 Jahre, hält mich gut auf Trab.
Schön.
Und bin ja mittlerweile jetzt auch schon einige Jahre verheiratet. Meine Frau damals in meiner Zeit in Südamerika kennengelernt.
Ach, schön.
Ja, und jetzt sind wir schon ja wieder einige Jahre in meiner Heimat wieder. Ich war relativ lange in der Welt unterwegs und jetzt aber endlich wieder zurück, dort, wo ich hingehöre, im Schwabenland.
Schön, freut mich.
Danke, Mario, wunderbar. Wow, das war mal eine Kennenlernrunde, wie sie im Buche steht. Ihr Lieben, heute ist Freitag, Fridays Friday. Morgen ist das DFB-Pokalfinale. Deshalb haben wir heute eine Spezialfolge zum Thema Fußball. Der schönsten Nebensache der Welt, König Fußball. Und genau, morgen spielt Leipzig gegen Frankfurt. Mal schauen, wer gewinnt. Wir werden es erfahren. Für alle, die erst am Sonntag einschalten, die werden es schon wissen. Wir wissen es noch nicht. Hast du trotzdem eine Einschätzung oder ist es zu schwierig? Weil das ist echt ein spannendes, ausgeglichenes Spiel.
Ja, es ist Pokalendspiel, durfte ich ja auch insgesamt, glaube ich, 4-mal spielen. 2-mal gewonnen, 2-mal verloren. Es ist was ganz Besonderes, in Berlin zu spielen, vor 74 oder 76.000 Zuschauern. Eine Hälfte Frankfurt, eine Hälfte Leipzig-Fans. Ist schon eine außergewöhnliche Stimmung. Ich favorisiere ein bisschen RB Leipzig. Aber mit den Frankfurtern ist es natürlich so, dass die auch wissen, wie Endspiel geht. Sie haben es ja letztes Jahr bewiesen mit dem Europapokal. Oder mit dem Euroleague-Pokal-Endspiel, das sie dann auch gewonnen haben, überraschenderweise. Und ich würde Leipzig 60-40 geben, leicht favorisiert, dass sie den Pokal gewinnen.
Okay, also da muss ich mich tatsächlich anschließen. Ich bin ja auch Fußballfan und finde, wenn ich jetzt aus meiner VfB Stuttgart-Fan-Perspektive sehe, es ist immer unglaublich unangenehm, gegen Leipzig zu spielen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie machen es richtig. Und naja, wir haben uns im Halbfinale leider, ich war im Stadion, es war unglaublich schön, es war ein fantastisches Spiel. Ich war wirklich von der ersten bis zur 90. Minute restlos begeistert von dem Spiel und haben wir leider gegen Frankfurt verloren, aber okay, so passiert's. Deshalb, ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn Frankfurt gewinnt, dass wir sagen können, okay, wir sind gegen den Titel. Träger dann auch letztendlich rausgefliegen, aber wahrscheinlich hat Leipzig wirklich etwas mehr Chancen. Wir werden es erleben, morgen schaltet ein, DFB-Pokalfinale, immer was ziemlich, ziemlich Besonderes. Okay, jetzt aber weg vom Tagesaktuellen hin zu einer ziemlich interessanten Geschichte, nämlich das ist einfach deine Biografie, die ich sowie auch sehr, sehr, sehr viele Menschen im Deutschland und auch im Fußballbereich sehr interessant finden. Du bist mittlerweile einer der gefragtesten Menschen im deutschen Fußballuniversum. Wie kam es dazu? Erzähl mal, Mensch. So würde ich das ja ganz von ganz Anfang anfangen. Das wär mal super schön von dir aus deiner Stimme zu hören.
Ja, mir hat das alles begonnen. Ich bin als 5-Jähriger habe ich dann für mich entdeckt, dass ich relativ gut mit dem Ball umgehen kann. Habe dann die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen in Neustadt an der Weinstraße in meinem Heimatverein und war dann relativ schnell Menschen überzeugen können, meine Trainer, dann auch die Trainer in Kaiserslautern. Ernst Diehl war damals der A-Jugendtrainer in Kaiserslautern, der mich dann auch mal beobachtet hat, der mich dann nach Kaiserslautern geholt hat in die A-Jugend, der mich aber dann auch nach einem halben Jahr schon wieder rausschmeißen wollte, weil ich doch dann nicht so das gemacht habe, was er wollte, sondern ich habe das gemacht, was ich wollte. Laufen wollte ich nicht. Das hat er dann auch frühzeitig erkannt und das gehört natürlich auch ein bisschen zum Fußball dazu. Habe dann aber das große Glück gehabt, in einem Hallenturnier sehr, sehr gut zu spielen. Und dann hat er sich das nochmal überlegt und so hat es eigentlich begonnen. Ich wurde dann Im ersten Jahr nach der A-Jugend habe ich einen Vertrag unterschrieben als Vertragsamateur in Kaiserslautern. Das war mir dann fürs zweite Jahr zu wenig und man wollte mir noch einmal Vertragsamateur ein Jahr geben. Ich wollte aber einen Profivertrag, weil ich von mir überzeugt war, dass ich besser bin wie jeder, der da unten rumgelaufen ist in Kaiserslautern. Das gab mir nicht und dann bin ich zurück in die zweite Liga nach Rot-Weiß Essen gewechselt. Habe da zwei tolle Jahre verleben dürfen im Ruhrbott. Bin von da aus dann nach Berlin gewechselt, zur Hertha, auch zweite Liga nochmal zwei Jahre und habe dann einfach einen tollen Fußball gespielt, nach Meinung von Otto Rehhagel, der mich dann nach Bremen geholt hat. Unter Otto habe ich dann auch die Möglichkeit bekommen, Nationalspieler zu werden. Nach einem halben Jahr habe ich mein erstes Länderspiel dann schon gemacht, bin dann auch 94 schon mit zu der WM gefahren. Gibt's auch selten nach einem halben Jahr, dass einer zur damaligen Zeit nach einem halben Jahr Nationalspieler schon mit zu der WM darf. Hab da einen Einsatz gehabt, 18 Minuten, was zur Folge hatte, dass wir natürlich auch ausgeschieden sind, weil ich halt nicht gespielt habe, weil der Trainer Paddy Vogt auf andere Spieler gesetzt hat und hätte mich spielen lassen, hätte man wahrscheinlich den WM-Titel geholt. Aber gut, Fehler darf man ja machen. Habe ihm ja verziehen, dem Paddy Vogt. Und ja, bin dann von Bremen nach München gewechselt zu Bayern und das war natürlich eine hervorragende Zeit. Bin da zweimal deutscher Meister geworden mit Bayern. Hab 99 das Finale in der Champions League spielen dürfen. Leider verloren, unglücklicherweise verloren und bin danach nochmal zurück zum Abschluss meiner Karriere nach Kaiserslautern gegangen und durfte da auch nochmal 4 Jahre in Kaiserslautern spielen, bevor ich dann zum Abschluss nochmal ein Jahr nach Katar ging. Wegen der Kohle, weil Fußball spielen konnten die ja nicht und deswegen, so, das war der Kurzdurchlauf meiner Karriere und jetzt bin ich halt, sehr viel unterwegs, habe ja den langfristigen Vertrag schon bei Sport1 im Fan-Talk und auch im Doppelpass gefragt bin ich, ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich halt immer das sagen, was ich denke und nicht, was die anderen hören möchten und davon gibt's halt relativ wenige nur von und deswegen, ich war ja auch der jüngste Bild-Kolumnist nach Max Merkel, nachdem er dann aufgehört hat, leider ist ja Max Merkel dann auch verstorben und ich war dann jahrelang Bild-Kolumnist, hab dann die Geschichten für Max Merkel weiter geführt und auch sehr erfolgreich fortgeführt. Ja, und nochmal, ich glaube einfach, dass viele deswegen auch anfragen, weil ich halt auch jemand bin, der auch mal gegen Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender von Bayern München oder Salihamidžić oder auch andere Spieler angreift, weil ich mit deren Leistung nicht zufrieden bin, weil ich denke auch, der einen oder anderen Fehler macht, aber nicht gerne drüber spricht. Aber ich spreche diese Dinge an und deswegen bin ich vielleicht auch im Moment ganz gut gefragt.
Mitunter kam es wahrscheinlich auch deshalb zu deinem mega coolen Podcast, dem Basler Ballert, den ich mir jeden Montag aufs Neue reinziehe, wenn ich zur Arbeit laufe. Also an der Stelle auch wirklich eine Empfehlung ist mit Olli Ditschke und wirklich in einem ganz, ganz tollen Format.
Ja, ich habe ja ganz viele Anfragen die letzten 2-3 Jahre gehabt. In der Corona-Zeit kam ja jeder aus der Ecke, hat einen Podcast gemacht auf einmal und ich wusste gar nicht, was das ist, weil ich sowas auch nie gehört habe. Bis dann die Anfrage kam, ob wir auch selbst mal einen machen, wir dann, oder ich mich dann dafür entschieden habe, ja, wir gucken mal, wir testen mal, weil ich bin ja nicht jemand, der so jede Woche irgendwie eine Geschichte erzählen will oder sonst irgendwas, aber der macht unheimlich viel Spaß. Ich kann mich da richtig austoben, ich lauere jedes Wochenende auf die Spiele, freue mich jetzt noch mehr auf die Spiele aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich auch dann montags immer schön Gas geben kann, ne? Wenn Spieler ausgewechselt werden, wenn Spieler Scheiße spielen, wenn Spieler irgendeinen Blödsinn erzählen oder wenn so Geschichten wie mit Julian Nagelsmann passieren, ne? Dass er einfach so aus heiterem Himmel entlassen wird. Er ist ja auch sehr erfolgreich, der Podcast, was ich klar erstmal gar nicht gedacht habe und auch nicht gewusst habe, wie so Dinge überhaupt funktionieren. Und von daher Wir sind alle zufrieden. Klar, können immer noch ein paar mehr hören, aber das wird sich auch noch einspielen, weil ich werde natürlich Woche für Woche Vollgas geben und es heißt ja auch Basler ballert und es heißt ja nicht Basler kuschelt, sondern ich bin dafür da, um Dinge klar anzusprechen, um auch dem einen oder anderen Spieler mal zu sagen, was er scheiße macht, was er schlecht macht und von daher freue ich mich jeden Montag darauf, im Podcast Gas zu geben.
Also einer der aus meiner Sicht großen Vorteile als ehemaliger Fußballspieler ist, man darf natürlich einfach auch mal austeilen, weil man hat es ja selber im Zweifelsfall auch einfach besser gemacht, beziehungsweise man weiß, wovon man spricht, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die eben nicht diese Vergangenheit haben, ne?
Naja, ich glaube, dass viel entscheidender ist, dass ich viel aushalten musste in meiner Karriere, ne? Also es ist ja so, wenn du heute einen Spieler mal so ein bisschen kritisierst, da fangen sie an zu weinen, ne? Das sind ja so die Spieler, muss ich sagen, die sind die sind nicht mehr kritikfähig, ne? Und ich wurde ja jede Woche zu meiner Zeit hat ja jeder drauf gelauert, jeder Journalist, ob er mir irgendwas antun kann, ob ich wurde beschimpft, ich wurde bespuckt im Stadion, aber mich hat es einfach nur angetönt, ne? Ich fand es geil, wenn du zum Eckball gegangen bist und die ganze Tribüne ist dann vor einen Zaun gestürmt und hat geschmissen, bespuckt und beschimpft. Und dann gehst du hin und schießt so einen Eckball direkt ins Tor rein. Das ist doch einfach geil. Ich meine, da kann man ja die Fans auch mit bestrafen. Aber heute ist es halt einfach so, wie gesagt, oder ich sag immer so die letzten Jahre, wenn die Spieler alle das aushalten müssten heute, was ich damals ausgehalten habe, da würden ungefähr 50% der Fußballer aufhören. Denn bei mir war es ja sehr extrem. Es gab ja kein oben oder unten es gab keinen Mittelweg, sondern bei mir gab es nur ein Weg. Ich habe richtig auf die Fresse gekriegt oder man konnte mir nichts, weil ich manchmal auch ganz gut gespielt habe. Aber wie gesagt, heute finde ich einfach die Spieler, die sind 0,0 kritikfähig. Die meinen, die wären die Götter, weil sie viel, viel Geld verdienen mittlerweile. Und die sind schon, die kümmern sich viel um ihre Haare, um ihre Tattoos, dass die schön gepflegt sind. Und das sind Dinge, wo ich sage, sie haben einen Job, dafür kriegen sie unheimlich viel Geld. Und da muss man auch kritikfähig sein, denn nur Honig um die Schnauze pinseln, das funktioniert im Fußball nicht.
Im Gegenteil, ich glaube, das ist schon was, was man insbesondere in der ersten Bundesliga vielleicht sogar nochmal, auch Champions League Niveau etc. noch mehr merkt. Ich habe den Eindruck, dass wirklich viele mittlerweile in ihrer eigenen Welt leben und kein Korrektiv mehr in ihrem Leben haben. Ne? Das heißt, die werden von allen Seiten werden sie bejubelt, auch wenn sie mal schlecht spielen, okay. Aber jemand im Umfeld zu haben, der auch mal sagt, oh, das war vielleicht nicht so gut, das ist da wahrscheinlich selten, ne?
Ja, das große Problem ist ja, natürlich müssen die Spieler auf vieles verzichten. Also steht außer Frage, mussten wir damals auch schon. Heute ist noch schlimmer mit den Handys, ne? Kann man Videos machen, kann man Dinge aufnehmen, das bekommst du gar nicht mit, das war unser Vorteil, das gab's halt damals noch nicht. Und aber trotz allem muss man ja auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Wenn wir mal den Spieler nehmen, Gnabry, der seinen Vertrag verlängert hat, jetzt hat ihm 19 Millionen Euro im Jahr bekommt, der dann unheimlich oder teilweise sehr schlecht spielt, der muss natürlich auch mit Kritik umgehen können, der muss mit Kritik leben, denn es liegt ja an seiner Leistung, das Gegenteil zu beweisen. Ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass die Spieler, das ist 0,0 interessiert. Sie verdienen zu viel Geld oder so viel Geld, dass denen alles scheißegal ist. Sie fliegen mit ihrer Privatflieger mittlerweile in Urlaub. Früher sind sie noch Maschine und ganz normal geflogen. Heute nehmen sie einen Privatflieger, fliegen auf die Malediven oder wie auch immer mit 4-mal Zwischenlandung, wenn die Maschine nicht ausreichend so oder nicht so weit fliegen kann. Und deswegen ist es denen wurscht, weil sie einfach sagen, dann höre ich mir das halt 10 Jahre an, aber es ist ja egal, was die sagen, weil danach habe ich meine Schäfchen ja im Trocknen, weil da kann ich mir alles kaufen. Man sieht ja, ne, welche Uhren sie tragen mittlerweile, wie viele Autos sie fahren, was für Autos sie fahren. Und deswegen muss man sie auch sehr hart kritisieren, und das tue ich, und dafür bin ich da und dafür werde ich auch bezahlt, kritisch mit den Spielern umzugehen. Und wenn sie gut spielen, werde ich das auch sagen, aber wenn sie natürlich dementsprechend über das eine oder andere Woche mal schlechter spielen, dann kriegen sie natürlich auch richtig Feuer.
Gibt's denn aktuell einen Spieler in Deutschland, bei dem du sagst, diese Phänomene treten nicht auf? Jemand, der noch auf dem Boden geblieben ist, zwar logischerweise, weil er ganz gut spielt, auch irgendwo ein bisschen Kleingeld bekommt, aber da, wo du sagst, okay, der hat es irgendwie noch relativ gut im Griff, der hat noch einen gewissen Bezug zur Realität. Ich hätte da einen, aber ich möchte erstmal dir den Vortritt lassen.
Es gibt sicherlich ganz viele Spieler, die auch völlig normal leben, ne? Die das nicht raushängen lassen, dass sie Fußballer sind, dass sie sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Thomas Müller. Ja, der jetzt nicht derjenige ist, der sich mit dem Porsche oder mit dem Mercedes irgendwie ablichten lässt. Oder von dem weiß man nicht, wie viele Autos fährt er denn. Oder mit Brillanten an der Uhr oder sonst irgendwas, der natürlich ein Hobby hat mit seinen Pferden, das aber total legitim ist. Das wäre so ein Spieler zum Beispiel, der mir einfällt. Oder auch Kimmich mit Goretzka in der Corona-Zeit, die ein Geld gegeben haben, glaube ich 3 Millionen insgesamt, und da gibt's viele Spieler, aber viele Spieler, und das sind halt manchmal auch sehr viele Proleten, ne? Aubameyang hat man, das sieht man ja Woche für Woche, auch wie er in Dortmund gespielt hat, mit was von Autos der vorgefahren ist, ne? Oder auch Haaland jetzt, der ein Auto sich gekauft hat für, glaube ich, 500.000, so irgendwie, fährt dann zum Training. Sollen sie alles machen. Aber sie sollen auch wissen, von wem sie bezahlt werden. Das sind nämlich auch teilweise die Fans und die Sponsoren. Und deswegen finde ich es sehr schade, dass sie, wenn sie mal kritisiert werden, wenn sie mal ein bisschen angegriffen werden, dass sie gleich Handtücher oder Tempos brauchen, um sich die Tränen zu trocknen.
An der Stelle noch ganz kurz ein Spieler, der aus meiner Sicht noch für seine Leistung, für das, was er erreicht hat, wirklich am Boden geblieben ist, zwar nicht mehr in der Bundesliga gespielt, aber aus meiner Sicht trotzdem auf die Antwort passt. Für mich Toni Kroos, ne, mittlerweile stand in der spanischen Liga. Und zumindest so wie ich es wahrnehme, kann auch sein, dass ich mich täusche, das ist der Herr Füllkrug aus Bremen, der echt irgendwie immer wieder eine gute Leistung bringt, auch jetzt in der aktuellen Bundesliga-Saison, und für die Verhältnisse noch relativ cool ist und ja, am Boden ständig. Ne?
André Füllkrug ist ja auch keiner, der 10 Millionen verdient, ne? Das muss man dazu sagen. Also der ist ja, das ist ja ein normal bezahlter Spieler, also der natürlich gutes Geld verdient, steht außer Frage, aber ich sage jetzt einmal so, der verdient, glaube ich, keine 4 Millionen im Jahr, und keine 4 Millionen zu 19 Millionen wie Gnabry zu verdienen. Das sind ein bisschen mehr wie 1,5 Millionen im Monat. Ist schon ein großer Unterschied, klar, ist auch der Unterschied Bayern und Werder Bremen, aber vom Leistungsprinzip her müsste das Gehalt umgedreht sein, denn Füllkrug bringt Woche für Woche seine Leistung und Gnabry halt nicht. Aber nochmal, das müssen ja die Vereine verantworten, wie viel Geld sie ausgeben für die Spieler, ob es die Spieler für sie wert ist oder wert sind. Und deswegen nochmal an alle Spieler, mehr Kritikfähigkeit wäre schön, aber macht weiter so, dann kann ich auch jeden Montag schön Gas geben.
Zum Thema Spielebezahlung, was mich da schon immer mal interessiert hat. Wahrscheinlich ist es eine relativ klare Antwort, wenn man aus der Branche kommt. Wenn man nicht aus der Branche kommt, ist es nicht ganz klar. Sind es normale Arbeitsverträge mit einer normalen Sozialversicherung oder ist es auf selbstständige Basis? Weil ich stelle mir vor, wenn du da quasi im normalen Anstellungsverhältnis bist, das sind eine Einkommenssteuerhöhen, da könntest du wahrscheinlich ein ganzes Bundesland damit finanzieren.
Ja, das ist ein ganz normaler Arbeitsvertrag, wie wenn du als Maler, Lackierer arbeiten gehst, hast du auch einen Vertrag, da kriegst du monatlich dein Gehalt. Die Bezüge ist bei der Bundesliga, in der Bundesliga-Verein genauso. Die stellen also keine Rechnung an den Verein, sondern die kriegen ihre Gehaltsabrechnung jeden Monat. Der wird direkt abgezogen, Finanzamt. Und der Rest, was dann auf der Karte oder auf dem Zettel draufsteht, ist dann das, was sie rauskriegen.
Okay, also das, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Mysterium für mich schon mal gelöst. Vielleicht hat es auch den einen oder anderen interessiert. Ich stelle mir es unheimlich interessant vor, am Ende des Monats eine Lohnabrechnung zu bekommen mit einem 7, 8 oder vielleicht sogar 9 Stadien gut hat. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Apropos Gefühle. Mario, wenn du dich zurückerinnerst, was war denn dein schönster Moment? Ich jetzt im Fußball speziell, ich schätze, das war wahrscheinlich irgendwie verbunden vielleicht mit einem Tor oder mit einem Sieg. Oder war es der erste Auftritt für Deutschland, wenn man da mit der Nationalhymne reinläuft? Wie war es für dich?
Naja, es gab ja viele Situationen, die im Gefühl, ein gutes Gefühl gehabt haben, ne? Es gab erste Bundesligaspiel, die erste deutsche Meisterschaft, erste Länderspiel, wenn du das Deutschland-Trikot, den Adler, tragen darfst, wenn du das erste Mal Pokalsieger wirst zum Beispiel, oder auch das Champions League-Finale war ein außergewöhnliches Gefühl, trotz dass wir es verloren haben, alleine, wie wir da rausgekommen sind zum Warmmachen vor 100.000 Zuschauern. Also es gab ja ganz, ganz viele Dinge im Fußball, wie gesagt, wie ich es eben schon erwähnt habe. Aber natürlich auch in der Familie gibt es natürlich ganz große Gefühle, ne? Erste Kind oder die Kinder, die auf die Welt kommen, dann auch, ich bin jetzt schon vierfacher Opa mittlerweile. Das sind so außergewöhnliche Dinge, außergewöhnliche Gefühle. Aber auf den Sport bezogen, wie gesagt, ist es natürlich das Ziel, einmal im Leben deutscher Meister zu werden. Und wenn du das dann geschafft hast mit Bayern München, wo ich das erste Mal Meister wurde, ich glaube, ich habe 2 Tage durchgefeiert, bin nur nach Hause und habe mal schnell geduscht, Klamotten gewechselt. Das sind schon so außergewöhnliche Dinge, wenn dein Beruf und dein Hobby zum Beruf wird und du dann den Titel holst, den du brauchst oder den du haben willst, weil du ein ganzes Jahr dafür arbeitest.
Du hast gefeiert, Mario, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ab und zu mache ich nicht so oft, also jeden Samstag und nicht jeden Freitag und Samstag, sondern nur jeden Samstag. Ja, den einen oder anderen Freitag habe ich mir dann ausgelassen.
Okay, ich sag's nämlich deshalb, denn Mario und ich haben eine Gemeinsamkeit, wir haben das gleiche Standzeichen. Das heißt, wir sind beides Schützen. Mhm. Und Schützen sind ja dafür bekannt, dass sie A, das Leben lieben und B, das auch in die Tat umsetzen und auch eigentlich meist machen, was sie wollen. Zumindest sagt man das den Schützen nach. Ich erkenne da schon einige Parallelen. Der Stelle, wie warst du als Jugendlicher? Warst du auch schon so ein Lebemann oder warst du ein ganz braver? Erzähl mal.
Naja, ich habe als Jugendlicher schon gerne mal mich auch mit meinen Kumpels getroffen in der Stadt, ne, oder in der Diskothek. War ich schon mal das eine oder andere Mal unterwegs, aber Priorität hatte natürlich der Fußball. Da war mein Papa sehr dafür, dass ich Wochenende dann zu Hause bleiben musste. Gerade speziell das zwischen 16 und 18 hat mich mein Vater sehr oder meine Mutter auch, meine Eltern sehr unterstützt. Die haben mich von der Arbeit abgeholt, die haben mich zum Training gefahren, die haben mich zu den Spielen gefahren. Und da war natürlich das Wochenende per se. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, entweder willst du Fußballer werden oder willst du DJ werden. Ich habe mich für Fußball entschieden, deswegen musste ich das Wochenende zu Hause bleiben. Ja, ich habe dann frühzeitig, wie gesagt, mein Papa hat dann irgendwann einmal in der C-Jugend, glaube ich, war es, mir eine Wette angeboten. Ich habe ja alle Positionen im Leben gespielt. Da hat er mir gesagt, ich krieg für jedes Tor, das ich schieße, 5 Mark. Hab dann mal in einer Saison 76 Tore geschossen. Das hat sich dann auch erledigt danach mit den 5 Mark. Das war ihm dann zu teuer. Ja, und so war das halt. Natürlich ist man als Jugendlicher auch gerne mal in die Diskothek gegangen. Das hat dann auch Spaß gemacht mit den Freunden. Aber wie gesagt, zwischen 16 und 18 war ich fast jedes Wochenende immer zu Hause.
Okay, also es ist wirklich so, wie man es sich vorstellt, dass man wirklich extrem für opfern muss, auch schon in der Jugend, wenn man nach ganz oben will. Ne? Also
ja, es geht ja nicht anders. Ne? Also eins ist klar, wenn du es gibt immer die Entscheidung, willst du feiern, willst du Fußballer werden, und da musst du den Weg für dich selbst entscheiden, was willst du. Und ich habe mich dafür entschieden, Fußballer zu werden, und habe natürlich dann auch in Kauf genommen, halt am Wochenende, wenn meine Kumpels feiern waren, zu Hause zu bleiben, weil mein Vater da sehr drauf geachtet hat.
Wahrscheinlich heute noch ein Stück intensiver, schätze ich mal. Ne? Also wenn man sich gerade auch mal so Biografien von beispielsweise Manuel Neuer anschaut, der wird dich schon ganz, ganz jung, auch wird dich von zu Hause weg und ins Internat. Das ist natürlich schon eine Nummer. Und ich möchte an der Stelle einfach auch mal als meine Meinung an alle, die vielleicht so teilweise neidisch auf die Fußballspieler und mit dem Gehalt und alles. Denkt da mal bitte dran, was diese Menschen auch opfern müssen. Ne? Ich glaube, es hat immer alles zwei Seiten und ich denke, das ist wichtig, das an der Stelle einfach auch mal zu sagen. Und was meinst du, Mario?
Ja, klar müssen die Spieler auf viel verzichten. Nochmal, sie werden ja auch dementsprechend entlohnt. Aber das ist ja wie in jedem anderen Job auch. Du hast 18 Jahre lang Zeit, dir zu überlegen, was machst du? Du hast ein Talent für Tennis, Fußball, Handball, keine Ahnung, Golf zu spielen, ist ja auch, verdient ja auch sehr, sehr viel Geld. Als Beispiel, es sind ja nicht nur die Fußballer, die sehr viel Geld verdienen. Ne? Es gibt Boxkämpfer, der eine kann was, der andere kann nichts, trotzdem verdienen sie alle viel Geld. Aber jeder entscheidet für sich seinen Werdegang, seinen beruflichen Weg. Hätte es mit dem Fußball nicht geklappt, wäre ich Maler und Lackierer geworden bei meinem Onkel. Da habe ich 2 Jahre eine Ausbildung gemacht. Hätte wahrscheinlich dann auch irgendwann mal die Firma übernommen, was mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber natürlich müssen sie auf sehr viel verzichten. Aber nochmal, das sind die Fußballer, machen das 10, 15 Jahre oder vielleicht auch der eine oder andere mal länger. Und danach fliegen sie und fahren mit ihren Booten, fahren sie dann zur See.
Sag mal, kann es denn eigentlich sein, dass es ab einem gewissen Level, jetzt was das Gehalt bei den Fußballern heutzutage betrifft, eigentlich nur noch um den Vergleich geht und gar nicht mehr um die absolute Höhe? Weil erst in meiner Vorstellung, in meiner kleinen André Moll ist es 35 Jahre alt und fängt eigentlich erst gerade so richtig an. Ist es doch so, es macht im Prinzip doch keinen Unterschied mehr, ob du 10 oder 15 Millionen pro Jahr verdienst. Da geht es ja nur noch, dass du im Prinzip hoffentlich mehr verdienst als die anderen. Ist das eine Einschätzung von mir, die richtig ist, oder was würdest du sagen?
Nein, das glaube ich, also die Einschätzung glaube ich jetzt, würde ich jetzt nicht mit dir teilen wollen. Ich glaube, es geht einfach nach Leistung. Wenn du eine Qualität hast wie Ronaldo oder Haaland, dann dementsprechend verdienst du auch viel mehr Geld. Ich meine, es gibt halt wenig Haalands, es gibt wenig Messis, es gibt wenig Ronaldos und dementsprechend verdienst du auch dementsprechend mehr Geld. Also es gibt schon du brauchst schon eine gewisse Qualität, um auch in diese Gehaltssphären einzuziehen. Du brauchst, wenn du eine gewisse Qualität hast, kommst du auch zu diesen Vereinen, die dieses Geld bezahlen, also Werder Bremen oder auch Berlin, die zahlen ja nicht dementsprechend das Geld. Es gibt 2 Vereine, 3 vielleicht mit Leverkusen. Leipzig zahlt auch noch, glaube ich, relativ gut. Oder auch Wolfsburg, weil ja da auch das VW-Werk hinten dran steckt. Das sind 5, 6 Vereine, die richtig gutes Geld bezahlen. Aber es gibt 2 Vereine, da übermäßig viel bezahlt wird. Aber deswegen haben sie auch die besten Spieler, Dortmund und Bayern. Aber nochmal, es geht, wie es im richtigen Leben auch so ist, die Qualität ist entscheidend, um dass du viel Geld verdienst oder auch weniger Geld.
Dieses in Bezug auf die anderen europäischen Ligen aktuell. Wir hören ja oft, dass die Premier League die Überdominanz hat, ne, auch aufgrund der unter anderem auch aufgrund der etwas anderen Regelungen. Denn was vor ein paar Jahren waren es mal die Spanier, davor waren es die Italiener, die Bundesliga war eigentlich immer so relativ gut auf Platz 2 oder 3. Wie ist deine Einschätzung? Wie werden die nächsten 10 Jahre sein? Wird die Premier League wirklich so durch die Decke gehen oder kommt dann vielleicht wieder noch eine ganz andere, von der man es gar nicht glaubt? Oder ist es wirklich so, wie es der Herr Watzke immer sagt, dass sich alle 10 Jahre ohnehin alles ändert? Man braucht gar nicht Angst davor haben, dass irgendwas zu stark wird. Wie ist deine Einschätzung, Mario?
Ja, das ist ja, die Premier League ist natürlich auch bei uns in der Bundesliga als Vergleich, gibt's ja die 50+1 Regel. Das heißt, muss ja im Verein bleiben. Die Hoheit muss im Verein bleiben und in der Premier League ist es halt nicht so. Da kommt ein Scheich, da kommt ein Besitzer, der kauft einen Verein. Das geht ja bei uns nicht. Deswegen ist in der Premier League natürlich dementsprechend auch sehr, sehr viel Geld. Man sieht es bei Manchester City zum Beispiel, was da an Gehältern bezahlt wird. Da ist ein Saudi hinten dran, der unheimlich viel ausgibt. Paris Saint-Germain ist ein Scheich hinten dran, der die Kohle da reinknallt. Deswegen wird es da immer große Unterschiede geben. Die Premier League wird immer vorne weglaufen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es letztes Jahr für den Absteiger 138 Millionen gegeben, noch um die zweite Liga ein bisschen aufzufangen. Das ist halt bei uns nicht so. Bei uns weiß ich nicht, ob was der Absteiger in die zweite Liga bekommt, aber der wird dann also um ein Vielfach, also der Absteiger der Premier League verdient wenn sie absteigen, mehr Geld wie Bayern München, wenn sie deutscher Meister werden. Und da sieht man ja einfach schon die Verhältnismäßigkeit und deswegen wird die Premier League immer die Liga sein, wo die meisten Spieler und die besten Spieler hingehen, weil da auch das Geld ist.
Denkst du, das wird auch noch in 10 oder 20 Jahren so sein? Beziehungsweise denkst du, es wird auch in der Bundesliga Veränderungen geben? Aktuell gibt es ja die Verhandlungen, die zwar jetzt, so wie es aktuell ausschaut, nicht zustande kommen werden mit dem externen Investor. Wie ist da deine Einschätzung?
Nein, die 50+1-Regel, die wird bleiben vorerst mal noch. Die wird aber wahrscheinlich irgendwann mal fallen. Weil wenn du international mithalten willst, muss diese Regel fallen, weil sonst wirst du diese Spieler, die dann irgendwann mal 60, 70, 80 Millionen oder 150 Millionen kosten, wirst du dann nicht kaufen können. Und deswegen wird diese Regelung irgendwann auch mal fallen. Teilweise ist ja schon gefallen, sie wird nur umgangen ein bisschen. Ob das bei Bayern ist oder Dortmund oder wie auch immer oder auch VW oder Wolfsburg. Die wird fallen, da bin ich fest davon überzeugt. Die Frage ist nur noch wann, weil, wie gesagt, sonst wird die Bundesliga nicht mithalten können mit den großen europäischen Ligen und wir werden halt auch in Europa dann keine große Rolle mehr spielen.
Siehst du eine Ländererweiterung auf den deutschsprachigen Raum, beispielsweise Deutschland, Österreich, Schweiz? Hältst du das für zumindest vorstellbar oder lohnt sich es nicht mal darüber zu reden?
Nein, das halte ich für unvorstellbar. Also jeder wird für sich bleiben. Der eine will mit dem anderen nichts zu tun haben, der will mit dem nichts zu tun haben. Also da ist ja jedes Land auch ein bisschen eigen drin. Und von daher, Deutschland wird für sich bleiben, Österreich wird für sich bleiben. Und die Engländer werden für sich bleiben. Die Engländer sind ja schon für sich, mehr oder weniger in Europa. Und von daher, das wird's nicht geben. Einen Zusammenschluss kann ich mir nicht vorstellen.
Auch nicht so wie in Holland und Belgien als Beispiel. Das sind Sonderfälle, denkst du?
Ja, nein, das ist für uns in Deutschland undenkbar.
Wie bewertest du das Thema Sprachbarriere im internationalen Ranking der Bundesliga? Weil natürlich die Kollegen in der Premier League, die haben natürlich schon den Vorteil, dass sie nicht so eine ganz schwere Sprache haben wie wir. So ein Englisch kann ohnehin so jeder so ein bisschen. Bei den Spaniern siehst du auch, das sind viele Latinos. Wie bewertest du das?
Das ist ja heutzutage kein Problem. Du gehst bei Bayern München, wenn du Besprechungen hast, gehst in den Hörsaal rein. Da kriegt jeder seinen Kopfhörer, da wird alles übersetzt. Also da kannst du auf dem Platz, klar ist die Sprache dann wahrscheinlich Englisch mit den meisten Spielern, weil es ja doch den einen oder anderen ausländischen Spieler gibt in der Bundesliga oder im Verein. Aber in der Besprechung, im Hörsaal ist so, dass du dich da reinsetzt, kriegst deinen Kopfhörer auf und es wird in deiner Sprache dann übersetzt, um dass du das auch besser verstehst.
Ah ja, okay. Das heißt, also es ist nicht unbedingt notwendig, Deutsch zu sprechen. Wenn man in die Bundesliga wechselt, würdest du sagen, zumindest als Spieler, als Trainer ist vielleicht noch ein bisschen anders, ne?
Nein, man sollte natürlich schon ein bisschen versuchen, Deutsch dann auch zu lernen, wenn man es nicht kann. Klar, in der deutschen Liga, aber vom Grunde her ist es so, die ausländischen Spieler, die ja zu uns kommen, die interessiert es ja weniger, ne? Die teilweise wollen sie es ja auch nicht lernen. Und deswegen, dann kriegen sie halt ihren Übersetzer. Manche haben ja schon Übersetzer dabei, wenn sie auf den Trainingsplatz gehen. Aber nochmal, das ist heute was ganz Normales. Es gehört dazu im Fußball. Das sehe ich jetzt ja nicht als schlimm an. Als schlimm sehe ich nur an, wenn die ausländischen Spieler dann zu uns kommen und die Sprache nicht lernen wollen, weil wir, wenn wir ins Ausland gehen, wir wollen ja die Sprache auch lernen.
Das ist zumindest immer unser Bestreben, ne? Also zumindest wenn ich mich in meine Zeit erinnere, wenn ich im Ausland war. Mal so, jetzt greifen wir noch so ein bisschen in die Anekdoten-Trickkiste. Ich glaube, du hast ja schon unglaublich viel erlebt, Mario. Wer war denn der lustigste Mitspieler, der dich begleitet hat in deinen ganzen Jahren, mit dem du echt Spaß hattest, der auch immer so wie du das Herz auf der Zunge getragen hat und immer einen guten Spruch auf Lager, mit dem es einfach Spaß gemacht hat?
Ach, ich hab ja viele Spieler gehabt oder mit vielen Spielern zusammengespielt, wo ich dann wo auch sehr lustig war, ne? Ob das Mehmet Scholl war, Didi Hamann, mit dem ich unheimlich viel Spaß gehabt habe, Sven Scheuer habe ich viel Spaß gehabt, Giovanni Elber war so ein lustiger Vogel, ne? Es gibt ganz viele. Ich habe in vielen Vereinen, wie gesagt, wo ich gespielt habe, waren immer Spieler dabei, mit denen du sehr viel Spaß haben konntest, auf eine gewisse Art und Weise.
Gab es denn auch einen Spieler, mit dem du dich über Jahre lang immer so ein bisschen duelliert hast? Immer wenn man sich auf dem Spielfeld getroffen hat, mal wieder bei einem Auswärtsspiel, dann hat man sich schon die Augen geschaut und
Nein, das war jetzt nicht so auf dem Spielfeld, aber in Bremen zum Beispiel war ich halt ein bisschen, ich kam aus der zweiten Liga, habe mich ein bisschen mit Andreas Heitz auch angelegt, ne, der gerade Europapokal gewonnen hat. Oder den UEFA-Pokal mit Werder Bremen und ich dann immer gesagt habe, oder kam aus der zweiten Liga, sage ich, bin besser wie der, also auch völlig angeberisch, wurde dann auch gleich mal von Otto Rehhagel in die Weichen gestellt. Aber letztendlich haben wir uns so auf dem Platz immer hervorragend verstanden, aber so außerhalb des Platzes haben wir dann nicht so viel miteinander unternommen, weil wir ja, jeder wollte ja der Bessere sein wie der andere. Aber letztendlich ging es um die 90 Minuten auf dem Platz und da haben wir hervorragend zusammengespielt und deswegen hat es in Bremen auch ganz gut gepasst, als wir zusammengespielt haben.
Wunderbar, willkommen in Richtung Finale unseres Podcasts. Wir haben an der Stelle immer eine Rubrik, die nennt sich Erfahrungswerte. Das heißt, du hast schon wesentlich mehr Lebenserfahrung als einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Udrummy Community. Heute ist Friday, ist Tri-Day. Welche drei Tipps würdest du den Menschen, die jetzt heute hier zuhören, mit auf den Weg geben, auch wenn sie ihre berufliche, vielleicht sogar sportliche Karriere irgendwie gerade anfangen? Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Welche drei Tipps?
Boah, ich bin ja kein Ratgeber, ne? Ich bin ja kein spezieller Experte, sondern ich glaube, das Allerwichtigste ist, seine Lehre zu beenden, ne? Eine vernünftige Berufsausbildung zu haben, einen guten Schulabschluss zu machen, weil doch im Profisport, das wollen ja ganz, ganz viele Millionen Menschen auf dieser Welt, die wollen ja alle Fußballer werden, Tennisspieler werden, Golfspieler werden, aber es gibt einfach da auch zu viel, die Auswahl ist zu groß und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig, die Schulausbildung zu machen und vor allem die berufliche Ausbildung auch durchzuziehen, dass man, wenn es mit dem Sport dann nicht klappen sollte, muss man schon eine Berufsausbildung haben, um ein bisschen abgesichert zu sein, dass man dann auch, wenn es mit dem Fußball, Tennis oder Golf nicht klappt, dass man auf jeden Fall einen Beruf hat.
Super, fantastisch, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur allerletzten finalen Frage. Denn heute ist Friday's Friday. Wir von Udrummy glauben, dass es sich lohnt, am Freitag etwas Neues auszuprobieren. Einerseits eine Udrummy Box Bestellung, das macht Sinn. Da gibt's neue Produkte, die man einfach auch mal testen kann. Aber wenn du den Menschen da draußen ein Friday is Friday Tipp geben dürftest, was es sich lohnt, einfach mal im Leben auszuprobieren. Auch im Alltag mal vielleicht eine Gewohnheit, vielleicht irgendwie mal was ganz Neues. Was wird's den Menschen mit auf den Weg geben, was sich lohnt, einfach mal auszuprobieren?
Boah, André, du stellst Fragen. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich meine, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, ne? Ob er irgendwas im Sport ausprobieren will, ob er irgendwas in einem beruflichen Weg noch ausprobieren will, ob er sein Essen umstellen will, ob er Veganer werden möchte, ob er was auch immer. Also da Ratschläge zu geben, ich glaube, da bin ich der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich mache das, für was ich Lust habe. Und ich glaube, das ist auch für die Menschen. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn gut ist, was er gern machen möchte. Und deswegen von mir einen Ratschlag zu geben, wäre jetzt falsch. Jeder soll das machen, mit dem er sich am wohlsten fühlt.
Das ist doch, ich glaube, das ist der beste Ratschlag, den wir überhaupt geben können. Mario, es war mir ein Fest. Es war richtig, 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 richtig cool. Die Folge verflog wie im Flug. Da war damit F. Fantastisch. Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich werde jetzt mit Mario meinen Tee hier weiter trinken und dann wünsche ich euch noch allen einen fantastischen Friday's Friday. Hört wieder rein bei der nächsten Folge. Abonniert die Glocke, bewertet das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar drunter. Friday's Friday. Abschlusslaut liegt wie immer bei meinem Gast heute, Mario Basler.
Ja, André, hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Warst ein bisschen nervös, habe ich schon gemerkt, wenn ich die angeguckt habe, aber trotzdem, hat sehr viel Spaß gemacht und wünsche natürlich auch jedem einen wunderschönen Freitag.
Over and out. Thank you very much.
Da, was ist das für ein Amateur da drüben? Hat das Telefon noch an. Muss ich mir vorstellen. Ja. Hast du die Blitzer-App angehabt im Zug oder was?
Ja. Alle 2 Minuten.
Kannst du dir mal vorstellen, hast den Blitzer. In 500 Meter fester Blitzer.